Es ist passiert. Fast wie in einem Agentenfilm.
Zunächst mal die gute Nachricht. Alle sind wohlbehalten hier angekommen.
Zwei Flugzeuge waren kurz vorher gelandet. An Bord das Ergebnis eines großen Gefangenenaustauschs zwischen Russland, den USA und auch Deutschland. Und Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat sie in Deutschland am Flughafen begrüßt.
Viele haben um ihre Gesundheit und auch um ihr Leben gefürchtet. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir ihnen diesen Schutz jetzt hier ermöglicht haben.
16 Menschen konnten Russland verlassen. Im Gegenzug sind 8 zurück nach Russland gekehrt. Auch der sogenannte Tiergartenmörder. Und den wollte Putin unbedingt, sagt der Zeitjournalist Holger Stark.
Mit Wladimir Putin kann man verhandeln, wenn Wladimir Putin das Interesse dazu hat. Und in diesem Fall wollte er seinen Mörder zurückhaben.
Wir fragen uns heute, wie wurde mit Putin gedealt?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Nick Potthoff.
In diesem Podcast schauen wir, was die Nachrichten, die jeden Tag auf uns einprasseln, konkret für Einzelne von uns bedeuten. Das wollen wir machen, indem wir euch ihre Perspektiven näher bringen. Wir wollen das Ganze aber auch für euch einordnen. Und heute geht es um die Nachricht des Tages. Wir haben Freitag, den 2. August, und gefühlt sprechen alle über diesen Gefangenenaustausch und wie dieser wohl zustande gekommen ist. Und jemand, der es weiß, das ist er hier.
Ich bin Holger Stark, stellvertretender Chefredakteur der Zeit, und ich liebe investigative Geschichten, also solche, bei denen man einen Vorhang zur Seite schieben muss, um zu sehen, was dahinter steckt.
Holger recherchiert seit einem Jahr dazu, und für ihn war das gestern echt ein besonderer Tag.
Also gestern war so ein richtiger Fiebertag, würde ich sagen, wo mit jeder Stunde, mit dem der Deal näher rückte, die Aufregung bei allen Beteiligten stieg. Dann haben Leute auf dem Flightradar die jeweiligen Maschinen verfolgt, die dann irgendwann am Donnerstagvormittag gestartet sind. Die Maschinen aus Moskau, die dann nach Ankara geflogen sind, eine Maschine aus Amerika, die deutsche Maschine, die erst in Karlsruhe in Baden-Baden da auf dem Flughafen war. Dann hörte ich, dass da Krasikow, der Tiergartenmörder, mit Handschellen und Fußfesseln hingebracht wurde, so einen speziellen Kopfschutz noch hatte. Dann waren an Bord dieser Maschine Ärzte. Als die sich dann in Ankara alle getroffen haben, haben sie Ärzte erstmal examiniert, ob auch alle auszutauschenden Gefangenen halbwegs gesund sind. Sie haben die Identitäten abgeglichen, weil die sich im Gefängnis natürlich auch verändert hatten. Und dann haben die abends ihre Angehörigen anrufen können. Und das waren wahnsinnig emotionale Momente. Ich versuchte als Journalist immer so ein kleines bisschen professionelle Distanz dazu zu bewahren, muss aber gestehen, dass es natürlich schon, weißt du, wenn da so Leute aus russischen Straflagern rauskommen, die schwer krank sind, und du weißt, die sind ziemlich willkürlich verurteilt worden zu dieser Lagerhaft, und dann kommen die frei, ist es schon auch ein emotionaler Moment der Hoffnung und der auch Strahlkraft hat. Und auf der anderen Seite kamen dann aus Russland, aus Moskau die Bilder, wo Putin auf dem Rollfeld steht und die russische Maschine landet, und dann kommt Vadim Krasikow die Gangway runter und Putin nimmt ihn erstmal in den Arm, und das ist dann so einfach so gefühlt Killer unter sich, und die feiern dann eben jetzt auch wahrscheinlich mit Wodka, so stelle ich mir das jedenfalls vor, in Moskau die Freilassung und so. Und das ist dann schon auch so ein zartbitterer Beigeschmack, der natürlich irgendwie so ein bisschen nachhallt.
Die Gefangenen sind frei, und für Holger begann dann der Stress völlig. Er musste alles aufschreiben, wie es zu diesem Deal mit Putin gekommen ist und warum das jetzt für ihn keine Überraschung gewesen ist.
Weil ich schon vor langer Zeit gehört habe, dass da was im Busche ist, und vor sowas wie 2 Wochen oder so dann ein Gefühl hatte, dass es jetzt richtig losgehen konnte.
Jetzt hast du gesagt, seit langer Zeit. Seit wann recherchiert ihr denn bei der Zeit schon an der Story?
Ein gutes Jahr ungefähr.
Ich finde das schon spannend, weil man denkt bei sowas ja immer, da muss ja eigentlich alles geheim bleiben, geheim ablaufen. Wie kann man da trotzdem was rausbekommen?
Naja, nun ist es ja irgendwie schon unser Job als Journalisten, auch so ein Gespür dafür zu kriegen, mit was sich die Politik beschäftigt, mit was sich Geheimdienste beschäftigen. Und da bahnte sich ja vor über einem Jahr schon an, dass die Amerikaner mit den Russen verhandeln. Damals ging es noch um diese Basketballspielerin Brittany Griner. Und schon damals wollten die Russen gerne diesen Auftragsmörder zurückhaben, der in Berlin im Gefängnis saß. Und da hat die Bundesregierung gesagt, nee, für eine Basketballspielerin aus Amerika können wir so jemanden nicht austauschen. Und dann ist der Deal zustande gekommen, aber ohne den Auftragsmörder aus Berlin, sondern Viktor But, ein Waffenhändler, ist freigekommen, der in Amerika im Gefängnis saß. Und gleichzeitig war mir von da schon immer aus klar, die Russen wollen diesen Typen hier in Berlin haben. Und es würde nur eine Frage der Zeit sein, bis sie einen anderen Deal vorschlagen würden. Und so kam es dann ja auch.
Ist denn irgendwie auch klar, warum gerade jetzt der Austausch passiert nach all der Zeit?
Ich glaube, jetzt waren einfach beide Seiten bereit, das zu liefern, was die jeweils andere Seite haben wollte. Mhm. Die Deutschen waren eben lange Zeit nicht bereit, Vadim Krasikov, den Auftragsmörder, freizugeben. Die Russen wiederum wollten nicht einen Austausch machen, ohne dass sie Krasikov kriegen. Also die haben ohne Krasikov gab es einfach keinen Deal. Mhm. Sodass die Amerikaner, die ja lange Zeit ihren Journalisten vom Wall Street Journal, Evan Gershkovitz, haben wollten, bei den Russen einfach auf taube Ohren gestoßen sind. Also da gab es diverse Gesprächsrunden und die Amerikaner sind immer gekommen und haben alles Mögliche angeboten. Und die Russen haben immer gesagt, nee, machen wir nicht, wenn nicht Krasikov dabei ist. Mhm. Und die Deutschen wiederum wollten diesen Deal nur machen, wenn sie dafür auch was kriegen, was sie dann als humanitären Akt, als Menschenrechtsteil verkaufen konnten. Also Alexei Nawalny war da eine Zeit lang im Gespräch, jetzt ist Wladimir Karamusa mit dabei gewesen. Also für die Bundesregierung wiederum war wichtig, dass sie nicht nur einen Deal machen, wo Amerika und Russland profitieren, sondern dass sie zum praktisch Präsentieren und Verkaufen sagen können, guckt mal, wir haben auch für die Oppositionsszene in Russland, für die Menschenrechte irgendwas getan und deswegen da auch ein paar Leute aus dem Knast geholt.
Du hast es gerade gesagt, es ging ja wirklich vor seinem Tod auch um einen möglichen Gefangenenaustausch mit dem Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Warum hat das denn nicht geklappt?
Also Nawalny kam irgendwann letztes Jahr so in der zweiten Jahreshälfte ins Spiel, aus genau dieser Erwägung, vor allem im Kanzleramt. Dann gab es so rund um den Jahreswechsel die ersten Gespräche mit den Amerikanern und die Deutschen und die Amerikaner haben so einen Plan gemacht und der Plan sah im Prinzip vor, Evan Gershkovitz, also der Reporter, der in Russland saß, kommt nach Amerika. Nawalny, der auch in Russland in Sibirien saß, kommt nach Deutschland. Und der Tiergartenmörder, der Russe in Berlin hier, der kommt nach Hause, nach Moskau. So hätte der Deal aussehen sollen. Und als die Deutschen mit den Amis gerade dabei waren, das vorzubereiten und auf die Russen zuzugehen, da ist Nawalny im Februar gestorben. Also jedenfalls war dann der Tod von Nawalny, der war wie so ein Fallbeil, was nach unten gerauscht ist und diesen Deal erstmal gestoppt hat.
Am Ende konnten jetzt aber ja 16 Menschen Russland verlassen. Ist jetzt über diese Person konkret dann sehr lange verhandelt worden, wie diese Liste dann zusammengekommen ist?
Na, das ist schon faszinierend, weil die Verhandlung am Ende jetzt, sagen die beteiligt waren, so ungefähr 4 Wochen nur gedauert haben. Oh. Die sind auch gar nicht hochrangig geführt worden, sondern die Regierungen haben es jeweils den Geheimdiensten in die Hand gedrückt. Mm. Also in Amerika die CIA, in Deutschland der Bundesnachrichtendienst und in Moskau der FSB, der Inlandsgeheimdienst.
Das heißt, da sitzen jetzt nicht Putin und Scholz an einem Tisch und reden über die Namen.
Nee, genau. Und das heißt aber auch, dass es eben absichtlich sozusagen kühle Fachebene, wenn du so willst, Handwerk aus dem Maschinenraum war. Also alle Seiten hatten ihr klares Interesse. Sie wollten ihre jeweiligen Leute rauskriegen. Mhm. Und da ging es jetzt nicht um eine große Annäherung zwischen dem Westen und Russland oder irgendwelchen anderen geopolitischen Botschaften, die da im Raum standen, sondern es war im Prinzip simpler handwerklicher Trade-off und das sollten eben die Geheimdienste verhandeln. Die haben sich dann einmal in Riyadh in Saudi-Arabien getroffen und ein bisschen später ein zweites Mal in der Türkei. Mhm. Und nach ungefähr 4 Wochen waren die sich einig. Und die Deutschen haben ab einem bestimmten Punkt auch gesagt, pass auf, das ist unsere Liste und die Anhänger von Nawalny, da stehen 4 Unterstützer und Mitarbeiter von Nawalny drauf, die sind zwingend. Wenn ihr die nicht akzeptiert, dann kriegt ihr den Tiergartenmörder nicht. Ah. Und das haben die Russen dann tatsächlich so auch geschluckt und hingenommen, dass das Verhältnis ja im Prinzip 1:2 ist. Ne? Also es sind 16 Leute aus Russland freigekommen in den Westen und es sind 8 Leute aus dem Westen jetzt zurück nach Russland gekehrt. Also was für die Russen eigentlich nicht so gut ist, aber dieser Krasikov, also der Tiergartenmörder, der hat eine so überragende Bedeutung, insbesondere für Wladimir Putin persönlich, dass sie das eben akzeptiert haben.
Holger, was ist denn das Besondere eigentlich an diesem Fall oder an dieser Freilassung?
Also zum einen ist natürlich diese Art des ganz tiefen illegalen Auftragsmordes im Westen schon spektakulär. Das ist eine ganz kleine Einheit des russischen Geheimdienstes, höchstwahrscheinlich vom FSB. Mhm. Und bei Vadim Krasikov kommt einmal nochmal hinzu, dass höchstwahrscheinlich da eine persönliche Beziehung zu Wladimir Putin besteht. Mhm. Und das heißt, dass Krasikov mit ihm aus alten St. Petersburger Zeiten ihn kennt. Es gibt Gerüchte, dass die zusammen auf einer Shooting Ranch, also auf einem Schießstand waren und gemeinsam geschossen haben. Und dass es dann eine richtige persönliche, enge Bekanntschaft gibt. Und deswegen hat Putin schon ganz früh gesagt, dass für ihn ein Deal nur zustande kommen kann, wenn er seinen alten Kumpel Krasikov zurückkriegt. Und ich glaube, das erklärt es, warum er dann am Ende auch bereit war, so einen vergleichsweise hohen Preis zu bezahlen. Diese persönliche Nähe hat einfach alles überwogen.
Da war man sich aber in der Bundesregierung ja auch tatsächlich nicht einig, was das anging. Ne? Und es gibt jetzt auch Stimmen, die ja sagen, Deutschland sei dadurch erpressbar geworden. Wie siehst denn du das?
Ja, eine ganze Zeit lang ging der Deal auch deshalb nicht voran, weil Annalena Baerbock, die grüne Außenministerin, schwere Bedenken hat. Sie hat gesagt, zum einen, wir machen uns erpressbar, wenn wir das tun. Russland kann sich einfach beliebig viele Westler als Geiseln nehmen. Und zum anderen hat sie darauf verwiesen, dass Krasikov vom Berliner Kammergericht zur lebenslangen Haft verurteilt worden ist und das Kammergericht zwei Dinge festgestellt hat, nämlich zum einen, dass es Staatsterrorismus war, also im Auftrag des russischen Staates dieser Mord passierte, und es hat die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt also, das ist ein verurteilter Mörder, der jetzt nicht einfach so nach 15 Jahren rauskommt, sondern da einfach wirklich lange sitzt. Und das ist ja irgendwie auch ein Statement eines funktionierenden Rechtsstaates, dass du jemand bestrafst und damit auch ein Zeichen setzt. Und das sammelst du natürlich wieder ein, wenn du den dann nach ein paar Jahren rauslässt. Also das sind schon, finde ich, valide Argumente, die Annalena Baerbock da ins Feld gebracht hat. Sie hat es am Anfang, vor allem letztes Jahr, mit einer Art Veto verbunden. Und das war so eine Form von Blockade zwischen vor allem dem Kanzleramt, Olaf Scholz, der diesen Deal im Prinzip richtig findet und auch den Amerikanern einen Gefallen tun wollte, weil klar war, ohne den Tiergartenmörder kommt Evan Gershkovitz, der Wall Street-Journalist, nicht raus. Baerbock hat aber einfach gesagt, ich sehe das so fundamental anders, das sollten wir nicht tun. Und diese Blockade hat sich dann irgendwann so Anfang des Jahres, so ich glaube im Januar, in einem Vier-Augen-Gespräch zwischen den beiden gelöst. Am Ende hat Scholz einfach gesagt, pass auf, du musst es ja nicht lieben, diesen Deal, und du musst es ihn auch nicht beklatschen. Lass ihn doch einfach geschehen. Du legst kein Veto ein. Ich mache es, und damit passiert es. Und so ist es ja dann am Ende auch gekommen.
Russland bekommt mit Vadim Krasikov unter anderem einen Auftragskiller zurück, tauscht ihn ein gegen Menschen wie den amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich. Der ist in Russland zu 16 Jahren Haft verurteilt worden, angeblich, weil er ein Spion sei. Und das zu der Zeit, in der unsere Korrespondentin auch in Moskau gearbeitet hat.
Ich bin Christina Nagel. Ich war die letzten 5 Jahre Korrespondentin in Moskau, habe also viel mit dem russischen System zu tun gehabt.
Und sie weiß, als Journalistin oder Journalist ist es nicht leicht, einfach seinen Job zu machen. Inzwischen arbeitet sie in Berlin, im Hauptstadtstudio. Da kümmert sie sich um auswärtige Politik, also auch um Russland. Deshalb wollte ich von Christina wissen, wie sie das gestern so verfolgt hat.
Ich hatte es schon im Gefühl, dass sich da jetzt so viel bewegt, dass über kurz oder lang dieser Gefangenenaustausch stattfindet. Ich war dann aber doch sehr überrascht, in welcher Größenordnung der stattgefunden hat. Und da muss ich sagen, das ist der Part, der mich dann emotional sehr gepackt hat. Sowohl als ich heute Morgen gesehen habe, die Bilder, als Gershkovich, der Journalist des Wall Street Journals, aus dem Flugzeug gestiegen ist und von seiner Familie umarmt worden ist. Das hat mich emotional schon sehr angefasst, weil es ist ein ehemaliger Kollege von mir. Auch das Oleg Orlov, mit dem ich eins meiner letzten Interviews gemacht habe, bevor ich Russland verlassen habe, jetzt wieder in Freiheit und in Sicherheit ist. Der war jetzt auch schon sehr gesundheitlich angeschlagen. Das freut mich einfach kolossal.
Ja, du hast es gesagt, ne? Der Journalist Evan Gershkovich ist frei. Ihr habt zeitgleich in Moskau gearbeitet. Hat sich durch seine Verhaftung auch deine Arbeitsweise irgendwie verändert eigentlich?
Naja, in dem Moment, als bekannt wurde, dass er eben festgenommen worden ist, und für uns war sehr klar, dass er seine Arbeit gemacht hat und nicht spioniert hat, sondern dass das Auslegungssache ist, dass ihm da möglicherweise auch eine Falle gestellt worden ist, haben wir uns natürlich alle gefragt, die wir da vor Ort gearbeitet haben, können wir eigentlich bleiben? Können wir unter diesen Bedingungen eigentlich weiterarbeiten? Wo sind mögliche rote Linien? Wir haben dann, wie man das so oft tut, wenn man vor Ort ist, einfach abgewogen und haben gesagt, was passiert, wenn wir jetzt alles gehen? Was hat das für Konsequenzen? Mhm. Und das war etwas, wo wir dann am Ende doch entschieden haben und auch ich mich eben auch entschieden habe, doch zu bleiben, weil wir es einfach wahnsinnig wichtig fanden und auch immer noch finden, vor Ort zu sein und Dinge mitzubekommen. Denn es ist was anderes, wenn man von außen auf Russland guckt, als wenn man vor Ort ist und da eben lebt. Aber trotzdem haben wir da natürlich nochmal geguckt, was geht vielleicht nicht mehr, was kann man vielleicht nicht mehr machen, ohne dass man seine eigenen journalistischen Standards reißt oder sich so in Gefahr begibt, dass man tatsächlich eben auch im Gefängnis landet, wobei das schwierig ist zu definieren, weil es ist einfach so viel Willkür im Spiel, dass man nie sicher sein kann, was passiert.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Du hast auch schon die roten Linien angesprochen. Ich stelle mir das unfassbar schwer vor, wie man da als ausländische Journalistin überhaupt einschätzen kann, wie weit kann ich denn jetzt eigentlich gehen, bevor ich so eine rote Linie der russischen Regierung überschreite, oder?
Ja, das ist wahnsinnig schwierig, weil es gibt zwar Gesetze, es gibt Regeln, aber die sind oft so schwammig formuliert, dass wenn man versucht zu ergründen, wo denn die eigentliche Linie ist, also woran man sich halten sollte, gar nicht weiß.
Kannst du da ein Beispiel geben?
Naja, wenn es zum Beispiel ganz lapidar darum geht, darf man das Wort Krieg benutzen, ja oder nein? Mhm. Oder muss man wirklich immer stumpf militärische Spezialoperation sagen, so wie es die Russen eigentlich fordern? Dann ist unklar, weil ich sende ja nicht auf Russisch. Ich sende nicht im russischen Gebiet, sondern ich mache das für Deutschland, für ein deutsches Publikum. Da redet man aber nun mal von Krieg. Mhm. Das steht dann nicht so klipp und klar drin, ob das dann möglicherweise einen Unterschied macht. Da fragt man dann Anwälte und Juristen und die sagen dann, ja, das könnte sein, dass das dann für euch nicht gilt. Mhm. Heißt aber nichts. Und ich glaube, man darf sich letztlich nicht der Illusion hingeben, dass man sich in einem Rechtsstaat befindet. Wenn die Justiz etwas finden will, dann tut sie es.
Ihr seid ja auch als Korrespondenten darauf angewiesen, mit anderen Menschen dort vor Ort zu sprechen. Deshalb seid ihr auch da. Das stelle ich mir da auch super schwer vor, dass die Menschen frei mit euch sprechen können. Musstest du da schon auch hin und wieder Interviewpartnerinnen und Partner schützen?
Naja, das ist immer so ein bisschen so dieser Spagat zwischen dem, was dann tatsächlich machbar ist und einer Form, die ich jetzt mal Selbstzensur nennen würde. Ja, also wenn ich einen Gesprächspartner habe, der sehr offen damit umgeht, was er über dieses Regime denkt, dann habe ich manchmal schon überlegt, okay, sage ich jetzt den vollen Namen und sage ich, wer das ist, mache also diese Person identifizierbar für den Fall, dass ihn jemand strafverfolgen will, oder lasse ich das? Oder schütze ich vielleicht auch einen Oppositionspolitiker aus meiner Sicht dadurch, dass ich eben seinen Ton, also das, was er sagt, sein Zitat, nicht verwende, weil ich einfach damit sonst riskiere, dass er der Nächste ist, der vor Gericht landet. Mhm. Das sind schon Dinge, die passieren, und es passiert natürlich auch, dass Leute überhaupt Angst haben, mit ausländischen Journalisten zu sprechen, oder aber, wenn sie doch sich darauf einlassen, dann vielleicht im Nachgang doch nochmal sagen, ah, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, vielleicht lassen wir das doch. Klar. Das passiert natürlich auch relativ häufig, weil auch immer es öfter dazu kommt, dass man jemanden an seiner Seite hat, dass da plötzlich Leute auftauchen, die interessiert zuhören. Und bei solchen interessierten Zuhörern sollte man dann auch immer vorsichtig sein.
Also, der Gefangenenaustausch hat stattgefunden. Ich wollte von Holger nochmal wissen, wie er den Deal jetzt findet.
Ich halte das für so ein moralisches Dilemma, was echt in der Abwägung total schwer zu entscheiden ist. Mhm. Aber am Ende des Tages kann ich schon nachvollziehen, warum dieser Deal jetzt passiert ist, weil er eben auch Leben gerettet hat. Da sind Leute dabei, die waren schwer krank in den russischen Gefängnissen. Dass die rausgekommen sind, ist schon auch auf so einer humanistischen Ebene einfach ein wichtiges Signal.
Jetzt gibt's auch Stimmen, die heute schon sagen, ach schaut mal, mit Wladimir Putin kann man also doch verhandeln. Was sagt Holger dazu?
Mit Wladimir Putin kann man verhandeln, wenn Wladimir Putin das Interesse dazu hat. Und in diesem Fall wollte er seinen Mörder zurückhaben. Das war sein klares Ziel. Und dann kann er sehr rational sein, dann kann Russland sehr rational sein. Wenn er kein Interesse hat, dann ist er genauso rational und kein guter Verhandlungspartner. Und wenn wir jetzt über die Ukraine reden, dann ist das russische Interesse einfach eines, was der Westen nicht erfüllen kann. Nämlich signifikante Teile der Ukraine in russischer Hand zu behalten, die Regierung, so wie sie jetzt ist, zu stürzen und die Ukraine nicht an die Seite des Westens zu lassen, sondern bestenfalls zu einem neutralen Pufferstaat, lieber aber zu einem unter russischer Ägide. Und das wiederum ist ein kühles Interesse Putins. Darüber könnte man verhandeln, wenn man ihm da entgegenkäme. Wenn man das aber nicht will, dann wird das wahnsinnig schwer. Und deswegen glaube ich, dass die Ableitung daraus, die Hoffnung aus diesem Deal relativ begrenzt ist.
Das war Unboxing News für diese Woche. Das Team der heutigen Folge: Columba Krieg, Mintu Tran, Ingo Rockenberg, Julian Hilgert und ich, Nick Potthoff. Euch ein schönes Wochenende. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.